Ja, liebe Geschwister, darf Sie alle euch alle recht herzlich begrüßen zu dieser Bibelstunde zum Thema 1. Korintherbrief. Wir ziehen langsam aber sicher auf das Ende zu. Von den 16 Kapiteln des Korintherbriefes sind wir jetzt im 14. angelangt. Spannendes Kapitel. Thema Heiliger Geist, Geistesgaben und eben auch Sprachenrede, das soll uns auch so ein bisschen thematisch begleiten durch diesen Abend. Ich grüße auch natürlich alle Geschwister, die uns jetzt zu dieser Bibelstunde per Internet und Telefon zugeschaltet sind. Ja, da wollen wir direkt einsteigen in dieses Thema und ich habe uns ein Wort aus dem Alten Testament mitgebracht, das uns ein bisschen hineinführen soll in diesen Abend, in dieses Thema Heiliger Geist, Geistesgaben. Psalm 143, Vers 10, da heißt es, dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Danke, Herr, dass wir heute Abend weiterschauen dürfen, was der Korintherbrief für uns beinhaltet. Danke für dieses sehr spannende Thema, zu dem, was der Heilige Geist uns gibt, was er an Gaben schenkt und was du daraus als wahrer Gott machst. Wir wollen dich bitten jetzt für die Andacht, aber für den gesamten Abend, um deine Führung, deine Leitung, Herr, dass du sprichst zu uns durch dein Wort und das passiert nur dann, wenn du uns tatsächlich diesen Geist gibst. Und darum wollen wir dich bitten für die Andacht, für die Wortbetrachtung. Segne du uns im Hören auf dein Wort, wenn du zu uns sprichst, Herr. Amen. Was der Heilige Geist dem Christen zur Führung auf Erden schenkt. Ich habe das deshalb als Andacht gesetzt, weil es darum gleich gehen wird, was für unterschiedliche Geistesgaben der Herr gibt. Aber was der Heilige Geist dem Christen zur Führung auf Erden schenkt, denn das ist ja hier verheißen im Psalm 143, dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Das sind fünf Dinge, die der Heilige Geist dem Christen schenkt für die Führung hier auf Erden. Und das Erste, was der Heilige Geist schenkt, er schenkt dem Christen den Glauben an Jesus. Da wird der eine oder andere vielleicht fragen, ja, was hat das denn mit Führung zu tun? Glauben hat ja nichts mit Führung zu tun und doch ist das ganz entscheidend. Das, woran ich glaube, da, wo ich mich darauf verlasse, das bestimmt letztlich meine Lebensführung. Also wenn ich daran glaube, darauf vertraue, dass Geld mein Lebensinhalt ist, dass Geld mir alles gibt und Geld der Mammon mein Götze ist, dann werde ich mein Leben anders führen, als wenn ich beispielsweise denke, ja, Gesundheit, das ist das, was Zentrum, was ja Fundament meines Lebens ist. Hauptsache, ich bin gesund. Oder wenn jemand anders sagt, Zentrum meines Lebens, Fundament meines Lebens ist die Familie, die gute Ehefrau, der gute Ehemann, die Kinder. Wenn ich das glaube, dass es das ist, werde ich anders leben, wie gesagt, als einer, der sein Fundament auf das Geld setzt. Aber nochmal anders ist natürlich eine Lebensführung, die da sagt, ich vertraue nicht primär auf Geld, Familie, Intellekt, sonst irgendetwas, sondern ich glaube an Jesus. Und wenn ich an Jesus glaube und das auch lebe, dann werde ich ein anderes Leben führen. Und so ist das Erste und Wichtigste, dass der Heilige Geist, der uns den Glauben an Jesus schenkt, dass der uns die Führung hier auf Erden schenkt. Also wenn ich nicht an Jesus Christus glauben würde, wenn ich mich mit 15 nicht bekehren hätte dürfen durch seine Gnade, dann wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, Pastor zu werden. Also der hätte alles gegen gesprochen. Die Bezahlung, die Möglichkeiten, die man da hat, gar nichts. Also hätte ich gesagt, niemals, da wäre ich Jurist geworden oder sonst irgendetwas, Soldat, wenn das geklappt hätte, Offizier, aber niemals, Pastor halt. Aber weil ich zum Glauben habe finden dürfen, wurde mein Leben anders geführt. Und diesen Glauben an Jesus schenkt eben der Heilige Geist, 1. Korinther 12, Vers 3, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Das Zweite, der Heilige Geist schenkt dem Christen Heilsgewissheit. Auch das ist eine Führung, die auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennbar ist, aber das ist etwas ganz Wichtiges. Römer 8, 16 heißt es, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also Gottes Kind zu sein heißt, gerettet zu sein. Und wenn mir das der Heilige Geist geschenkt hat, dann werde ich besonders geführt, weil ich angstfrei durchs Leben gehen kann. Und das ist eine wunderbare Führung. Der Weltmensch, der nur Geschöpf Gottes ist und nicht Kind Gottes, der lebt in permanenter Angst. Eben in Verlustängsten, in Bedrohungsängsten, in all den Dingen. Aber wer Heilsgewissheit hat, wer Jesus Christus hat, der führt ein anderes Leben, weil er eben ein angstfreies Leben führt. Ein drittes, was Führung durch den Heiligen Geist ist, ist, dass der Heilige Geist dem Christen Gliedschaft am Leib Christi gibt. 1. Korinther 12, wir haben dieses Kapitel ja schon betrachtet, heißt es, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Und jetzt kommt es, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir sind Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. So hat uns Gott geführt, indem er uns den Glauben geschenkt hat, hat er uns inkorporiert in seinen Leib, in den Leib Jesu, und wir haben dadurch Gliedschaft und, jetzt kommen wir zu dem, was gleich auch Thema sein wird, eine Aufgabe. Gott hat uns zu einem bestimmten Glied gemacht, nicht jedes Glied hat dieselbe Aufgabe, das haben wir vielleicht noch in Erinnerung, wie es in 1. Korinther 12 hat, aber durch diese Gliedschaft haben wir eine besondere Führung. Ganz viele von euch und Ihnen haben eine aktive Aufgabe hier bei uns in der Gemeinde, die nehmen Dinge wahr und sind geführt von Gott jetzt zu diesem Zeitpunkt in ihre Aufgaben hinein und bringen ihre Gaben, die Gott gegeben hat, ein. Entweder hier in der Gemeinde, an anderen Stellen zu sagen, das wahrzunehmen. Aber das ist eben auch Führung. Gott begabt mich, führt mich in Situationen, in Gemeinschaften hinein und daraus erwächst dann eben auch meine Aufgabe, das, was ich tue im Reich Gottes. Auch das ist Führung durch den Heiligen Geist für den Christen hier auf Erden. Ein viertes, der Heilige Geist schenkt dem Christen Trost. Wenn wir unser Leben hier auf Erden verbringen, dann werden wir, auch wenn wir das nicht wollen, immer wieder in Situationen kommen, die die Bibel Beengungen, Bedrängungen nennt, Klipsis, so ist das griechische Wort, Dinge, die uns nicht gefallen, die uns Angst machen, die uns traurig machen. Und dann sind wir des Trostes bedürftig. Und wir haben einen großen Vorteil als Kinder Gottes, dass wir den Heiligen Geist haben. Und der Heilige Geist schenkt Trost, weil er der Tröster ist. Das Wunderbare und Tolle, ich habe das auch schon sehr häufig gesagt. Im Griechischen ist der Name für den Heiligen Geist Paraklet und Parakaleo heißt nichts anderes als trösten. Das ist die Grundeigenschaft des Heiligen Geistes. Wenn ich den Heiligen Geist habe, ist nicht primär, dass ich dann Geld der Gemeinde gebe, dann ist es nicht primär, dass ich permanent anderen Leuten aus der Patsche helfe oder sonst irgendwas, das gehört auch irgendwo dazu. Das Primäre ist, wenn ich den Heiligen Geist habe, dass ich Trost habe und zwar in jeder Lebenssituation. Johannes 14 heißt es, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wenn ich das habe, dann habe ich Trost. Und das ist eben auch etwas für die Führung hier auf Erden. Ich bin in einer getrösteten Führung, gerade auch in den finsteren Tälern meines Lebens, dass ich weiß, der gute Hirte ist da und er steht mir tröstend, behütend und bewahrend zur Seite. Und ein fünftes und letztes, was der Heilige Geist dem Christen zur Führung hier auf Erden schenkt, es ist die Wegweisung. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann haben wir Wegweisung, dass wir ganz klar wissen, was ist richtig, was ist falsch. Welchen Weg soll ich gehen? Wir haben eine Hilfe, die der Weltmensch nicht hat, weil der Geist der Wahrheit uns leitet. Johannes 16 heißt es, wenn aber der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Und in Johannes 17 wiederum heißt es, da betet Jesus zum Vater, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, wir werden durch das Wort über den Heiligen Geist in der Wahrheit geleitet. Und das ist ein Privileg, das wir haben, das die Welt nicht hat. Wir haben einen anderen Erkenntniszugang. Wir sind nicht schlauer, wir sind nicht intellektueller, aber wir haben einen anderen Erkenntniszugang zur Wahrheit, weil wir eben den Heiligen Geist haben, weil er uns die Wahrheit der Bibel in einem anderen Maß eröffnet, wie jemanden, der eben nicht gläubig ist. Ich kenne sehr viele Theologen, mit denen ich mein Vikariat gemacht habe. Das sind fantastische Leute zum Teil. Wunderbare Menschen. Man sagt, wenn die neben mir wohnen, da bist du beschenkt, da bist du beglückt, so tolle Nachbarn zu haben. Brillante Intellektuelle, die leider Gottes aber nicht gläubig waren. Und wenn wir gemeinsam Bibel gelesen haben, dann haben die ganz spitzfindige Dinge in der Bibel finden können. Aber den wirklichen Kern der Wahrheit haben die häufig nicht getroffen. Das war erschreckend, dann im Predigerseminar mit diesen Menschen in Auseinandersetzung oder in Diskussion zu stehen, halt, ja, weil einfach da der Weg zur Wahrheit verborgen war. Aber das ist das, was uns geschenkt wird vom Heiligen Geist, von Gott, der uns führt auf ebener Bahn, eben auch durch die ganz konkrete Wegweisung durch die Bibel. Das zum Einstieg, was der gute Geist unseres Gottes tut, dass er uns führt auf ebener Bahn. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Ihr lieber Herr Heiland, dafür wollen wir dir Dank sagen, dass dein guter Geist uns führt auf so vielfältige Weise, dass er Glauben schenkt, Heilsgewissheit, die Gliedschaft, den Trost und eben auch die konkrete Wegweisung, Herr. Gelobt und gepriesen seist du dafür, Herr. und schenk es bitte, dass wir uns an diese deine Führung immer wieder halten und nicht verführen lassen von anderen Kräften, von anderen Ideen, sondern dass wir ganz klar bei dieser deiner Wegweisung immer wieder bleiben, dir zur Ehre und uns zum Nutzen, Herr. Amen. Wir wollen singen Lied 140, O komm, du Geist der Wahrheit, und wollen singen die Strophen 1 bis 3. 140, O komm, du Geist der Wahrheit, die Strophen 1 bis 3.
Geist der Wahrheit, und Ehre bei uns sein. Verbreite Licht und Klarheit, verwandelt Druck und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer für Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreue regend uns zugesagt. Komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. Gib uns in dieser Schlafe und glaubensamen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Unglaub und Torheit tröstet sich besser jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Du musst uns Kraft
Danke, Markus, für die Klavierbegleitung. Ja, Thema Heiliger Geist, Geistesgaben, Sprachrede, gleich im Besonderen. Die Kapitel 12 bis 14, ja, sind so eine Einheit. Diese drei Kapitel, die beschäftigen sich eben mit den Geistesgaben. Ich werde gleich auch nochmal auf zwei, drei Stellen auf 1. Korinther 12 zurückgehen. 1. Korinther 13 war ja das Hohelied der Liebe, wobei die Liebe eben auch eine ganz, ganz, ganz besondere Geistesgabe unseres Herrn und Heilandes ist. Und im 14. Kapitel, das, was wir jetzt nachher näher betrachten werden, nimmt Paulus dann Stellung zu dem, was eben Sprachenrede angeht, aber auch prophetisches Reden. Und da will ich im Vorgriff einiges zu sagen, eben erstmal allgemein zu den unterschiedlichen Gaben des Heiligen Geistes, das, was uns die Bibel dort lehrt, dann aber nochmal speziell runtergebrochen eben zum Thema Sprachenrede, Zungenrede, weil das eben im Kapitel 14 thematisiert wird. Zunächst einmal über die unterschiedlichen Gaben des Heiligen Geistes. Zwei Bibelstellen nochmal ganz zentral dazu, einmal 1. Korinther 12, in den Versen 7 bis 10 lesen wir, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einen anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Sprachenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Die Gaben werden gegeben vom Geist, das wird hier ganz deutlich, 1. Korinther 12 oder Römer 12, ganz ähnlich. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, auch hier, mit der Paulus, der legt immer wieder, nicht nur hier in diesem Kapitel, wo es um Geistesgaben direkt geht, auch sonst immer wieder, was alles ihm nur geschenkt ist, halt alles von Gott hineingelegt ist. Dem sage ich, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es sich gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder sind, haben, aber nicht alle Glieder dieselben Aufgaben haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist jeder einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe sie gemäß dem Glauben aus. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Wenn man jetzt diese beiden Texte zusammenliest, es gibt noch einige andere Texte, aber das sind die beiden Zentraltexte auch zu den Geistesgaben, kann man daraus einzelne Geistesgaben herausbrechen halt und kann sagen, okay, die sind expresses Verbes in der Bibel benannt. Allerdings, das möchte ich sagen, diese Listen sind keine abschließenden Listen. Also wenn man in anderen Briefen liest, wird klar, dass der Gemeinde auch noch andere Gaben gegeben sind. Und auch viele Gaben, die wir heute in der Gemeinde haben, die werden in der Bibel überhaupt nicht angesprochen. Also, dass Markus eben in die Tasten gegriffen hat für die Gemeinde als Pianist, ist auch eine Gabe. Der ist musikalisch begabt und bringt das ein in die Gemeinde. Das ist also auch eine Begabung, steht aber in der Bibel nicht drin. Und so ist auch, was weiß ich, jemand, der EDV-mäßig begabt ist oder wenn jemand putzen kann oder egal was ist, sind alles Gaben einzubringen in die Gemeinde. Wie gesagt, das ist keine abschließende Sammlung, die wir haben, wenn ich das vorstelle, dass man sagt, okay, wir haben jetzt diese 27 Gaben oder 38, wie viele es auch sind, wie man aus der gesamten Bibel, und das ist jetzt umfassend, das macht Gemeinde aus, sondern Gemeinde ist größer als Organismus mit den Gaben. Und doch ist es etwas Spezielles, wenn Gott mancherlei Gaben expresses Verbes benennen lässt in der Bibel halt, und deshalb wollen wir uns kurz denen zuwenden, die eben hier auch in diesen beiden Texten erwähnt werden. Das als erstes der Glaube. Das ist ganz wichtig, der Glaube ist eine Gabe. Wir können eben nur den Herrn erkennen durch die Gabe des Heiligen Geistes. Das wollen wir nie vergessen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Alles, was in unserem Glaubensleben passiert, ist ein Geschenk des lebendigen Gottes. Nicht aus uns selber heraus, auch wenn wir irgendwann ein Ja gefunden haben. So ist es doch der lebendige Gott, der diesen Glauben in uns hineingelegt hat, sodass alles, was passiert und aus diesem Glauben erwächst, immer nur dem lebendigen Gott zugehört. Auch wenn Paulus dann hier sagt, ja niemand halte viel von sich selber an, jeder wie das Maß des Glaubens, das Gott ausgeteilt hat, dann sagt er da im Prinzip, Leute, keiner kann sich irgendetwas einbilden, weil alles, was ihr schafft, hat eh Gott getan. Egal wie vollmächtig du als Verkündiger bist, wie mildtätig du in deiner Barmherzigkeit bist, wie viel du der Gemeinde auch spendest, es ist alles letztlich nur Gott gewesen, der dir den Glauben gegeben hat. Das ist ganz wichtig, deshalb fällt auch alles Rühmen in der Gemeinde dahin. Es bleibt nur eins, Ehre dem lebendigen Gott. Aber das ist wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben. Glauben ist ein Geschenk und auch wenn wir Glaubenskrisen haben, nicht nur, dass wir durchbrechen zum Glauben, also wenn wir beispielsweise mit Menschen auch zu tun haben, die noch nicht gläubig sind, dann müssen wir wiederum beten, dass Gott ihnen dieses Zug schenkt. Eben gibt es, hängt nicht an unserer eigenen Intellektualität, an unserer Brillanz oder unseren rhetorischen Fähigkeiten, sondern es ist letztlich ein Geschenk Gottes. Aber auch wenn wir Glaubenskrisen haben, ist es ganz wichtig, Gott zu bitten halt, dass er hilft. Nicht, dass wir meinen, wir müssen jetzt noch mehr Bibel lesen, wir müssen uns noch mehr kasteien und dadurch können wir uns irgendwie trainieren und werden dann bessere Christen, sondern das schenkt letztlich Gott. Weisheitsrede und Erkenntnisrede. Das sind beides rhetorische Vermittlungen von Gottes- und Heilserkenntnis gegenüber anderen Menschen, die aber Gott bevollmächtigen muss. Und es geht da nicht darum, dass wir mit geschliffenen, schönen Worten sprechen können, sondern dass wir das sagen in einem Moment, in einer Begegnung, wo der andere vom Heiligen Geist erreicht wird oder auch nicht. Das können ganz einfache Worte sein. Das kann die Großmutter sein, die im entscheidenden Moment dem Enkel nochmal ganz klar sagt, was Sache ist und jetzt packt das. Und nicht, weil die Großmutter das diesmal so gut erklärt hat, sondern weil eben die Vollmacht, weil die Weisheit, die Erkenntnis dahinter gesteckt hat, vielleicht von der Frau, jetzt kann ich mit meinem Enkel sprechen halt. Das sind Gaben Gottes. Wie auch die wichtigste Gabe nach dem Glauben, das ist die Prophetie. Das ist das bevollmächtigte Reden durch den Heiligen Geist, das ist die Predigt. Das ist ganz, ganz wichtig, das wird immer wieder falsch verstanden, gerade auch, ich sage jetzt mal, in freien Gemeinden, da wo kaum dann Theologen sind, die das erklären können, was dieses Wort im griechischen Urtext, im hebräischen Urtext bedeutet hat. Im griechischen und hebräischen ist das Wort beide Male nichts anderes als sprechen, verkündigen. Darum geht es in Prophetie. Nicht um irgendeine verklärte Zukunftsansahne. So nach dem Motto, wir haben hier einen Propheten, der kommt jetzt hin und sagt jetzt Augen zu, ich karikiere jetzt so ein bisschen und folgenden Eindruck habe ich gerade vom Herrn bekommen halt nicht. In einem halben Jahr wird die Schwester sterben und in 2 Jahren wird die Welt untergehen, all diese Dinge, so irgendwelche Zukunftsweissagungen oder sowas. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit den Dingen zu tun, was Prophetie in der Bibel ist. Auch die Dinge, die dann im Alten Testament die Propheten sind, die sagen zwar durch Gottes Geist einiges, was auch in der Zukunft passiert, aber die allermeiste Zeit liegt es bei den Propheten nur darum zu sagen, wir haben Gottes Wort, glaubt an Gottes Wort, wenn ihr Gottes Wort nicht glaubt, da werden furchtbare Dinge passieren, da geht euer Leben schief, dann wird es mit diesem Staat Israel nicht funktionieren, da geht Jerusalem unter, so können wir nicht leben. Der klagt die letztlich an, er hält ihnen das Wort Gottes vor und zeigt ihnen, eure jetzigen Verfehlungen, die er tut, die führen zum Zorn Gottes und damit werdet ihr untergehen. Beziehungsweise manche Leute bestärken die Propheten auch. Und genauso ist es mit der Prophetie im Neuen Testament. Das ist wichtig, dass wir das gleich auch wissen, weil gleich in dem Text geht es nicht nur um Sprachen und Zungenreden, also um Sprachenrede, sondern es geht vor allen Dingen um Prophetie, wo Paulus immer wieder sagt, das ist das Entscheidende, da kommt es eben drauf an, in der Gemeinde halt. Es gibt Offenbarungen. Das ist Teil auch der Prophetie, also bevollmächtigtes Reden durch den Heiligen Geist, durch die Gottes Wille bekannt gemacht wird und wo auch ein Stück weit Wegweisung gegeben wird. Aber ich sage jetzt mal, beispielsweise, wenn man klar die Bibel auslegt und wenn man dann Dinge erkennt für Gemeinde, was richtig ist, und dann schaut auf das, was in der EKD ist. Das mache ich ja sehr häufig. Das wird mir manchmal vorgeworfen. Warum sprechen Sie das schon wieder an? Aber man muss Missstände benennen, muss sagen, wenn ihr dann dabei verbleibt, ihr Verantwortlichen in der EKD, ob das nun das Thema Homosexuellensegnung ist oder die Abtreibungspraxis oder das Leugnen der biblischen Wahrheiten, das Ding raus, dann werde ich sagen, da hat diese Kirche keine Zukunft mehr. Sie wird untergehen. Da werden viele Dinge zusammenbrechen. Nicht, weil ich jetzt, sondern das ist einfach Zusammenzählen von 1 und 1 ist 2, so einfach ist. Und das ist letztlich auch offenbar. Dass man sagt, so wird die Zukunft letztlich entstehen, aber das erwächst aus der prophetischen verkündigenden Rede. Die Lehre ist etwas ganz Wichtiges, die Vermittlung und Entfaltung der biblischen Botschaft und deren systematischen, einfache Kenntnis durch den Heiligen Geist. Glaube ruht auf einem soliden Fundament der Lehre. Das, was wir heute Abend machen, ist Lehre und Sie müssen einfach entscheiden, ob Gott mir die Gabe gegeben hat oder nicht, halt zu sagen, halt, aber ich bin an diese Stelle gesetzt und das ist auch wichtig, halt auch Dinge auszuführen. Ich sage immer, bei so Gaben in der Gemeinde, man muss nicht denken, ich muss jetzt irgendwo perfekt sein, so wie wenn man, was weiß ich, bei Werder Bremen Mittelstürmer sein muss. Da muss man tatsächlich gewisse Dinge können halt. Das ist so nur ganz wenigen Menschen vorenthalten. Aber wenn Gott dann zu einem eine Aufgabe beruft, dann begabt er auch ganz häufig Leute. Also ich halte nichts davon zu sagen, wir müssen jetzt erstmal durch die Gemeinde gehen halt und dann gucken wir, wer ist denn irgendwie begabt. Gab es so in den 80er, 90er Jahren ganz viel so Gabentests in den Gemeinden halt, nicht? Und dann wurde auf einmal gesagt, wir müssen die ganze Gemeindearbeit umkrempeln halt, weil jetzt werden wir nicht mehr danach gehen, wie jemand berufen ist oder beauftragt ist von Gott über den Vorstand, sondern wir gucken jetzt, was hat einer für Gaben. Und so setzen wir die zukünftig ein und da müssen wir die aus Dingen raus. Also waren zum Teil wirklich abstruse Dinge, die da passiert sind. Klar ist auch, man soll natürlich gucken, hat jemand eine Gabe für was? Ich setze niemanden ans Klavier, der eben nicht in der Lage ist zu spielen halt nicht. Und auch Finanzbauherr kann niemand werden, der das kleine 1x1 nicht beherrscht, sonst haben wir große Schwierigkeiten. Und doch ist es so, dass auch wenn ich vielleicht nicht die letzten 10% habe, die vielleicht jemand anderes hätte, dass wenn Gott mich aber beruft für eine Aufgabe, dann gilt es für mich, diese Aufgabe wahrzunehmen. Das erleben wir im Alten Testament immer wieder. Die Männer, die berufen werden, die sagen rein, ja, ich doch nicht. Paulus sagt, Mose sagt, ich kann da gar nicht richtig reden. Wie soll das funktionieren? Ich habe eine schwere Sprache halt. Wie soll das laufen halt? Und trotzdem bekommt er die Berufung, soll es machen und ist ein vollmächtiger Verkündiger und vollmächtiger Knecht in den Händen unseres Herrn halt. Das ist ganz wichtig. Sprachenrede, diese besondere Form, das sage ich jetzt nicht so, weil ich das gleich ausführlich besprechen werde. Und eben auch die Auslegung der Sprachenrede dazu, auch das ist ganz wichtig, halt komme ich gleich noch zu, halt eine wichtige Gabe. Die Geisterunterscheidung, eine wichtige Gabe in der Gemeinde durch den Heiligen Geist. Es kommen ja so viele Leute daher, die dann behaupten, und wir bringen auch die klare Lehre. Allein was ich habe 3 Telefonate geführt, wo es nur darum ging, mir hatte jemand das zugeschrieben über den Protestantismus, ich bin gefragt worden über so eine Sache aus YouTube und das war alles komplette Irrlehre halt zu sagen. Und Leute, gestandene Christen sind verunsichert, fragen, wie ist das denn jetzt? Ist das richtig? Muss ich das glauben? Wird Ende des Jahres der Untergang der Welt? All diese Dinge. Und da muss man klar sagen, es gibt ganz viel Scharlatanerie. Und man muss aufpassen auch, das steht in der Bibel so, dass Menschen kommen werden, die werden sich ausgeben und als Christus und als Propheten halt, werden auch Zeichen tun halt und sind doch vom Teufel. Ganz wichtig zu gucken, da muss man immer wieder unterscheiden. Übrigens auch Paulus, der immer wieder ganz klar diese Dinge gebrandmarkt hat, wenn Sie schon mal ein paar Briefe gelesen haben, immer wieder gegen die Irrlehre angegangen ist, hat den Gemeinden gesagt, das ist falsche Lehre, das muss weg, davon müsst ihr euch trennen, das ist ganz wichtig. Krankenheilung, auch das kann der Heilige Geist tun, kann Menschen befähigen zum besonderen Umgang mit anderen, bis hin auch zu wirklich Wundern, die getan werden können. Das ist das Nächste, auch das haben wir hier erlebt, auch bei Krankensalbung. Wir haben es erlebt, dass manche Menschen nach Krankensalbung in der nächsten Woche gestorben sind. Wir haben wunderbare Heilungen erlebt, dass ich wirklich 2 Tage später von Chefarzt angerufen war, dem ich gefragt habe, was haben Sie mit meinem Patienten gemacht, die das nicht erklären konnten. Also das sind Dinge zu sagen, aber das steht nicht in unserer Macht. Das schenkt der Herr. Wir lesen in der Bibel, wie nach Jakobus 5 eine Krankensalbung geht. Das tun wir. Und es ist eine Gabe Gottes, wenn er entsprechend sich des Kranken erbarmt. Und wenn er es nicht tut, ist das unter Umständen vielleicht noch die größere Gnade. Aber das liegt nicht in unserer Hand. Das ist eine Gabe, die Gott gibt. Der Dienst. Das heißt, die Gabe, dass man durch den Heiligen Geist die Aufgaben wahrnimmt, die die Gemeinde hat oder die andere haben, um ihnen einfach zu helfen, ihnen beizustehen, die Lasten zu tragen. Einfach diese Dienstbereitschaft, etwas ganz, ganz Wichtiges, Diener der anderen zu sein, das, was Gott für uns gemacht hat, Diener geworden ist. Er hat uns gedient auf Golgatha, Johannes 13, dieses Beispiel gesetzt, wo er die Füße gewaschen hat und sagt, wer der Erste sein will, soll der Diener von allen anderen sein. Auch das ist eine Gabe, dass man das erkennt und umsetzen kann, dass man auch bereit ist, das zu leben, halt zu sagen, dass ich das schaffe. Das Geben, auch das wird angesprochen hier in dieser Gabenliste halt, auch das Weitergeben von materiellen Dingen an andere Menschen ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Das ist ganz wichtig zu sagen, das ist nichts aus uns selber heraus, sondern das macht der Herr. Dass wir sagen, so wie wir mit unserem Geld umgehen, welches Verhältnis wir zu unserem Portemonnaie und zu unserem Girokonto haben, das schenkt auch der Heilige Geist. Und dem einen schenkt er da eine größere Weite als dem anderen. Aber da kann man nicht sagen, da machen wir jetzt fest, eine Rechtgläubigkeit oder auch nicht, halt zu sagen. Aber auch das ist etwas ganz Wunderbares, worum ich auch bitten darf, zu sagen an diesem Punkt, dass ich sagen kann, Herr, lass mich mit meinen materiellen Gütern, mit meinem Geld, auch mit meiner Zeit, einfach von dir her ausgehen. Auch das ist eine Gabe. Das Barmherzigkeit üben, das geht auch hinein, zu sagen, in der Lage zu sein, empathisch zu sein, sich Armen, Leidenden, Trauernden zuzuwenden. Nicht jedem ist das gegeben oder in unterschiedlichem Maße uns das gegeben, halt zu sagen, da wirklich einfach auch dabei sein zu können, Menschen einfach zu tragen halt, wie Christus uns getragen hat, ein Stück weit auch der verlängerte Arm, der Mund von unserem Herrn und Heiland in dieser Welt zu sein. Leitung und Ermahnung. Es gibt Menschen, die besonders ausgerüstet werden, auch der Gemeinde vorzustehen, die Kirchvorsteher, die Verantwortung vor Jesus Christus, das gemeindliche Leben zu planen, zu führen und eben auch dann zu ermahnen, Dinge zu sehen. Also ganz wichtig auch das Beobachten des Pastors, ganz entscheidende Gabe. Und eben die Liebe, ich sagte schon, ein ganz eigenes Kapitel wird der Liebe gewidmet. Wir haben vor den Ferien als letzte Stunde darüber gesprochen, halt die Agape, diese hingebungsvolle Liebe, den Eros, den kriegt der Weltmensch hin, auch die Philia, wir hatten über diese 3 Arten der Liebe gesprochen, aber die Agape, dieses hingebungsvolle, das muss uns Gott immer wieder schenken. Andere Menschen lieb zu haben, die gar nicht liebenswert sind, bis hin zur Feindesliebe, das können wir nicht aus uns selbst heraus, das funktioniert gar nicht, das muss Gott letztlich geben, das ist eine Gabe und wenn wir es nicht haben, dürfen wir uns darum bemühen, wir dürfen Gott bitten, genau, schenk du uns diese Liebe, dass wir Mitmenschen so sehen können, wie du sie gesehen hast, dass nicht das uns regiert, was wir in ihnen sehen, sondern dass wir Menschen, dass wir das Umfeld wahrnehmen können, wie du das gemacht hast. All das Gaben, die Gott gibt, in ganz unterschiedlicher Weise. Nicht jeder hat dieselbe Gabe. Und wenn ich eben so ein bisschen kritisch gesprochen habe über Geistesgaben, so ist es doch etwas Tolles, wenn man sich einfach mal prüft und schaut, welche Gaben hat eigentlich der Herr mir gegeben. Nicht nur von denen, die ich jetzt hier aufgezählt habe, aufgeschrieben habe, die Bibel namentlich benennt, sondern was sind denn so die Dinge, ohne mich rühmen zu wollen, was kann ich denn? Wo liegen denn meine Stärken? Was macht mich denn aus? Wo bin ich begabt? Und dann dürfen wir wissen, das ist toll, wenn wir so etwas haben, wir dürfen dankbar sein und die Frage dann, was kann ich mit diesen Gaben tun? Und das ist das Spannende zu sehen, das Gott hinzulegen. Ihm dann zu sagen, Herr, hier bin ich, du hast mir so vieles gegeben, an Intellekt, an Zeit, an Barmherzigkeit, an materiellen Dingen, an Erkenntnis, an Tiefe. Ich lege sie hin und mach du das daraus. Gebrauche mich in deinem Reich, dass ich deine Gaben einbringen kann. Wunderbar, ganz toll. Und dann zu erleben, wie man gebraucht wird, und das ist etwas Wichtiges für den Menschen, gebraucht zu werden, nicht nur in der Familie, nicht nur am Arbeitsplatz, auch in der Gemeinde, im Reich Gottes. Das muss nicht, wie gesagt, die Kirchengemeinde St. Martini sein, sondern das kann an einem ganz anderen Platz sein, wo der Herr mich als sein Werkzeug, sein Arm, sein Mund gebraucht, irgendwo, wo wir sein dürfen. Das ist was ganz Spannendes und da mache ich Leuten Mut, einfach da zu gucken halt, dass jeder mit seinen Gaben sich einbringen kann. Und also bitte glauben Sie mir, jeder hat Gaben. Und ich sage das immer wieder, kennen Sie auch schon diesen Spruch von mir, wenn einer meint, ich habe überhaupt gar keine Gaben, ich kann ja gar nichts, ich kann ja nur noch beten, sage ich ja, das wäre ja super, wenn wir hier einen neuen Beter hätten, so einen treuen, intensiven halt. Nicht? Weil das so eine wichtige Gabe ist, wirklich die Treue zu haben, für andere Menschen zu beten, nicht nur für seine eigenen Bedürfnisse, sondern zu sagen, ich habe Zeit, ich habe die Liebe, ich habe die Muße, dass ich für andere beten kann, kann mich hinsetzen, kann für den Dienst in der Gemeinde, für den Pastor, die Kirchvorsteher, die Gemeinde, für Erweckung in Deutschland. Es wird viel zu wenig gebetet für die Ehen in meinem Umfeld. Ich glaube ganz bestimmt, dass einfach, und das ist so eine Korrelation, dass der Niedergang der Gebetskultur in Deutschland und die Scheidungsrate, die wir haben, dass das miteinander ganz tief zu tun hat. Das sind geistliche Verbindungen. Ich kann das jetzt nicht beweisen, so wie ich sage, den Hochwasserpegel und weiß, wenn das Wasser 10 Meter höher steht, geht die Kirche kaputt. Aber das weiß man als geistlicher Mensch. Ich glaube, es wird viel zu wenig gebetet für die Ehen, auch von uns frommen Leuten. Und deshalb gehen so viele Ehen auch kaputt halt in unserem Umfeld, auch von ungläubigen Leuten. Das ist einfach etwas ganz Wichtiges. Ich sage einfach, da gibt es für jeden was zu tun, um zum Thema Gebet einfach zurückzukommen. Es gibt so für jeden, egal wo ich bin, selbst wenn ich irgendwo im Bett liege, ich kann nichts mehr vermeintlich. Wie gesagt, beten kann ich immer noch. Und wenn man dann guckt, was habe ich denn sonst noch für Gaben? Nicht nur das Beten und vielleicht habe ich nur ein gefülltes Bankkonto mit meiner Rente. Vielleicht habe ich aber auch einen Krankenpfleger, dem ich einfach in aller Liebe und Wahrheit Dinge sagen kann halt. Nicht? Dann ist das ja vielleicht da, meine Weisheit und Erkenntnisrede, die ich rüberbringen kann halt. Wenn man erstmal anfängt zu gucken halt. Und manchmal ist es vielleicht nur die Barmherzigkeit, jemanden zu trösten, wo man sagt, ich habe verstanden, dem geht es ja richtig schlecht. Mir ist es auch nicht richtig gut, aber ich kann den trösten. Also es ist ganz wunderbar, diese Gaben einzubringen. Und ich möchte es ganz deutlich sagen, wir werden eines Tages Rechenschaft darüber ablegen müssen, was wir mit unseren Gaben getan haben. Immer wieder im Neuen Testament wird darauf hingewiesen, dass eben dann der König kommt und abrechnet mit denen und sagt, ich habe dir 10 Zentner gegeben, was hast du denn daraus gemacht? Ich habe dir 5 Zentner gegeben, ich habe dir einen gegeben, was ist denn daraus geworden halt? Das ist ganz wichtig, dass wir sagen, ja, was haben wir denn reingebracht? Was haben wir denn getan? Wie viel haben wir denn vergeudet und wie viel haben wir denn wirklich fürs Reich eingebracht? Also ganz wichtig, schaut einfach auf euer Leben, schaut auf das, was ihr könnt, wo ihr begabt seid und fröhlich dann die Gaben investiert an dem Platz, wo der Herr uns hingestellt hat. Jetzt wollen wir uns einer besonderen Gabe zuwenden und zwar der Sprachenrede. Das ist das, was gleich dann auch länger ausgeführt wird. Ich werde da im Vorfeld zu Stellung nehmen. Und es ist ganz wichtig, zunächst einmal zum allgemeinen Verständnis das zu differenzieren, Sprachenrede und Zungenrede. Also im griechischen Urtext steht das Wort Glossolalein. Das kann sowohl als Sprachen- wie auch als Zungenrede übersetzt werden. Beides ist einfach möglich vom rein sprachlichen her. Aber wir können das wirklich zum Anlass nehmen, zu sagen, Sprachenrede ist das, was biblisch gemeint ist. Und so muss man es übersetzen. Leider auch in der Lutherbibel, leider in vielen guten Übersetzungen, wird immer noch Zungenrede übersetzt und nicht Sprachenrede. Sprachenrede ist tatsächlich das, was gemeint ist, was vom Heiligen Geist geschenkt ist. Es ist eine Gabe, dass man eine Fremdsprache, das ist ganz wichtig, beherrschen kann. Wir werden gleich die Bibeltexte dazu lesen. Zungenrede hingegen, das, was viele tausend Christen tun, sind unverständliche Lautäußerungen, keine gesprochene Sprache, sondern das ist die große Bandbreite von Leute lassen sich, weil es andere auch machen, dazu überreden, ich mache es jetzt auch. Das ist so ein Historiephänomen aus eigenem Antrieb raus. Aber eben auch bis hin zu satanischen Inspirationen, wo man wirklich merkt, wenn die Leute das tun, hier spricht eine ganz dunkle Macht aus dieser Stimme heraus. Das Phänomen der Zungenrede ist in fast allen unchristlichen Religionen verbreitet. Also Sie finden das bei den Derwischen im Islam, Sie finden das in indianischen Kulturen halt, gerade wenn die in so Trance-Zuständen sind mit Tanzen und wenn dann eben gelallt wird halt, das kommt immer wieder vor. Also das muss man einfach verstehen, Sprachenrede ist biblisch, Zungenrede ist unbiblisch. Und leider lassen sich manche treuen Christen, damit spreche ich noch niemanden das Christsein ab, verführen, diese Dinge auch zu tun. Der Widersacher greift in allen Bereichen an. Bei den verfassten Landeskirchen ist es häufig über Intellektualität, man verschreibt sich vollständig eben der Wissenschaft und so zieht er einen langsam runter. Und in den Landeskirchen gibt es kein Problem mit Zungenreden. Aber eben mit der Wissenschaftlichkeit, da sind viele Menschen vom Glauben abgefallen. Deshalb sind nicht alle in den Landeskirchen ungläubig. Und genauso auch bei den Pfingstern. Da gibt es viele, die sind wirklich ganz klare, treue Christen. Aber da gibt es auch Entartungen, die nicht in Ordnung sind. Dieses Phänomen in christlichen Kreisen gibt es letztlich auch erst seit etwa 120 Jahren. Das gab es vorher nicht. Also Sprachenrede, ja, dass Leute in anderen Sprachen gesprochen haben, das Evangelium übersetzt haben, gar kein Thema. Aber Zungenrede, dieses Rumlallen, und ich weiß nicht, wer das von Ihnen schon mal mitbekommen hat, in diesen sehr ekstatischen Dingen halt zu sagen, ist ein ganz junges Phänomen, wo man sich alles mal fragen muss, ja, was ist denn 1900 Jahre der Kirchengeschichte gewesen? Das wurde auch als Zeichen der Erweckung gesehen, in diesen pfingstlerischen Kreisen zunächst einmal, das hat seinen Ursprung in Amerika gehabt halt, zu sagen, das ist dann weit geschwappt mit all diesen ekstatischen Dingen halt zu sagen, die daraus geworden sind, wo auch ganz klar, als das hochkam, Anfang des letzten Jahrhunderts, die ganzen Gläubigen, die Landeskirchen, die Gemeinschaften, alles gesagt haben, Berliner Erklärung 1906, das Geist von unten. Ganz eindeutig gesagt, ganz klare Trennung. Und das muss man nach wie vor auch sagen. Das ist die Berliner Erklärung mit allem, wo man auch dann der pfingsterischen Bewegung ein Stück weit Unrecht getan hat. Und, das war dann so ein Problem, so mit dem Heiligen Geist in landeskirchlichen Kreisen, auch in den Gemeinschaftskreisen, das schwierig war. Da hat man sich nicht mehr rangetraut. Also die Berliner Erklärung, die war gut, aber die hat viel Schlimmes gemacht. Weil sie einfach dann dazu geführt hat, weil man gesagt hat, jetzt wollen wir mit Heiligem Geist gar nichts mehr. Nicht? Die Pfingstler haben den so okkupiert gehabt oder Teile der Pfingstler, wir wollen da komplett raus. Da wollen wir gar nicht mehr, wir wollen nicht in die Gefahr stehen, dass wir mit denen irgendwie subsumiert werden. Das hat zu so einer, ja, ich sage nicht mehr Dreieinigkeit, die wir gelebt haben, wir haben nur noch so eine Zweieinhalb-Trinität gehabt. Nicht? Das war so ein bisschen eine Sache, da wurde der Heilige Geist sehr beschnitten, am besten gar nicht drüber sprechen. Und das hat zu einer Geistarmut geführt, was auch nicht gut ist in unserer Theologie halt. Aber das ist ganz wichtig, dass man das differenziert halt, dass eben Sprachenrede und Zungenrede ein Unterschied ist. Sprachenrede ist biblisch, Zungenrede nicht. Ich komme jetzt nochmal auf die Unterscheidung, dass Sie das sehen. Ich habe diesen Text mitgebracht, denn das, was in Apostelgeschichte 2 beschrieben ist, ist eindeutig dasselbe Phänomen wie in 1. Korinther 12 bis 14 und wie wir es gleich auch hören werden halt. Da heißt es, als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie ein gewaltiger Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen und es erschienen in Zungen oder Sprachen, aber das ist hier möglich zu übersetzen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn dann jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, sind es nicht diese, die da alle reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn an jeder seine eigene Muttersprache, Pater, Meder, Elamiter und wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene, Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Also die Zunge, die Sprache, die da gekommen ist, ist eindeutig in diesem Text eine Sprache. Und wenn man zu Pfingsten diesen Text liest als Evangelium, da muss der Pastor mal gucken, da muss man die ganzen Sprachen, da muss man mal gucken, durcheinander kriegen und sagen, warum schreibt Gott das denn so ausführlich? Hätte doch gereicht und gesagt, wir hören sie alle in unseren Sprachen. Nein, Gott zählt ausdrücklich nochmal auf. Leute, das sind gesprochene Sprachen. Nicht dieser Kauderwelsch, der da irgendwo hin und her gesungen wird, sondern das sind Sprachen. Das sind Menschen, die damals zwei- und dreisprachig waren. Die Leute damals waren viel stärker sprachlich begabt, als es dann im Mittelalter war. Also bei uns hier gerade in Deutschland oder sowas, wo jeder nur Deutsch konnte, hat. Die dort haben ganz viele Sprachen, das war eine sehr große Durchmischung gesprochen. Und auf einmal fingen sie an, eben nicht nur auf Hebräisch, sondern in anderen Sprachen das Evangelium weiterzugeben, halt die Sprachen in alle Welt hineinzugeben, dieses Wunderbare. Und auf einmal verstanden sie die Dinge anders. Das ist das Wunderbare auf einmal, dass von Ihnen vielleicht zweisprachig ist oder dreisprachig, wer Englisch kann, zu sagen, ich höre eine Predigt auf Englisch, ganz anders als auf Deutsch. Also ich, selbst derselbe Text, wenn es übersetzt ist, ein ganz anderes Erleben, eine ganz andere Tiefe halt. Das sprach jetzt hier mit Dr. Prill, Sie wissen, der Missionar, den wir unterstützen, der ist ja selbst Engländer auch und Deutscher, hat beide Staatsbürgerschaften, sind jetzt ja in Schottland und der hat lange ja nun in Namibia gearbeitet und dann hat er dort Afrikaans gelernt und in Afrikaans liest er mittlerweile seine Bibel, weil er sagt, das gibt eine ganz andere Tiefe, ich habe so starke Dinge, die ich dort bekomme halt, nicht? Das ist genau diese Sache, dieses Sprachenerlebnis zu sagen, auch diese Predigt ganz anders wahrzunehmen als allein in der Muttersprache, wo wir sehen, aber eben auch in unserer Muttersprache. Und es ist ganz wichtig, hier kommt etwas zusammen, was Gott vorher, Genesis 11, also bei der Sprachverwirrung zerschlagen hat. Da waren die Menschen eben nicht mehr zusammen, sondern, ich will den Text nicht vorlesen, ich habe ihn hier abgedruckt, sondern dass es eben so ist, dass eben alle Menschen verschiedene Sprachen haben. So schließt der Text, so zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Da heißt der Name Babel, da sie selbst verwirrt waren in aller Ländersprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Und die Länder und alle Völker haben sich unterschiedlich in ihren Sprachen, Kulturen entwickelt. Und jetzt kommt es dazu, dass es jetzt eine Einheit gibt im Leib Christi und auf einmal durch das Evangelium dieses wieder zusammenwächst. Wir sprechen zwar nach wie vor unterschiedliche Sprachen, wir haben aber ein gemeinsames Verständnis eben im Evangelium, wo man sich als Brüder und Schwestern erlebt. Ich durfte in vielen Gottesdiensten sein, wo ich die Predigt nicht verstanden habe. Ob das in Rumänien gewesen ist, ob das in Ungarn gewesen ist, ob das in Russland gewesen ist. Ich war bei Gottesdiensten dabei, nichts verstanden. Manchmal so ein Übersetzer dabei. Aber das waren gläubige Gemeinden und du spürst etwas von der Gemeinsamkeit, was dich mitnimmt, wo du sagst, ich weiß zwar nicht, worum es in der Predigt geht, aber hier können nicht sofort ein lautes Amen sprechen, weil du spürst etwas, das ist wirklich im Heiligen Geist, dieses Erlebnis. Aber das ist eben nichts, was irgendwie ja, mit irgendwelchen ekstatischen Sprachäußerungen zu tun hat, sondern eben mit einer gelebten Sprache. Deshalb ist auch die Auslegung, oder wir würden besser sagen, die Übersetzung das Entscheidende. Das sagt ja, es muss übersetzt werden. Und ich kann nur eine Sprache übersetzen, die tatsächlich dann auch von mir beherrscht wird. Das ist das Entscheidende, das ist ganz wichtig. Und es ist so, dass die Sprachenrede, so heißt es 1. Korinther 14, Vers 22, wir werden das gleich lesen, darum ist die Sprachenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Rede aber ein Zeichen für die Ungläubigen, nicht für die Gläubigen. Das heißt, gerade die Sprachenrede in einer anderen Sprache, ihn zu erreichen in seiner Situation, das ist die Aufgabe der Sprachenrede. Und wenn wir Mission machen wollen, müssen wir ihre Sprache sprechen. Also einmal natürlich rein phonetisch, als wir damals vor 3 Jahren mit Abdul Memra die Mission hier hatten und haben unter den Arabern missioniert, war klar, der kann Pastor Latzel nicht sprechen, der kann nicht Arabisch. Da müssen wir einen holen, der muss Arabisch sprechen. Ganz klar, für die Ungläubigen, deren Sprache müssen wir sprechen. Wir können sie nicht erreichen. Das ist ganz wichtig, diese Sprachen zu sprechen. Deshalb ist Sprachenrede für die Ungläubigen, für die Mission. Das ist gelebter Missionsauftrag. Das ist genau das, was auch in Markus 16 heißt, eben im Missionsauftrag, Missions- und Taufauftrag, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft ist, wird selig werden, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden, die da glauben sind, in meinem Namen werden sie böse Geister haben, in neuen Sprachen reden. Eben nicht nur Aramäisch, Hebräisch, Griechisch, in anderen neuen Sprachen, und das ist ja genau passiert. Das ist das, was Mission ist. Wenn wir Menschen erreichen wollen mit dem Evangelium, wenn wir Ungläubige erreichen wollen, müssen wir in diesen Sprachen sprechen. Das ist ja immer auch, wenn die Missionare rausgegangen sind, vor 200 Jahren, vor 100 Jahren, auch heute noch, wenn die zu den Völkern gingen, das Erste, was sie machen mussten, die Sprache lernen. Das war genau die Sache zu sagen, um wirklich dann das zu bringen, was die Bibel meint. Das ist ganz wichtig. Entscheidend, wenn Sie nochmal das vertiefen wollen, ich empfehle immer wieder, es gibt dieses wunderbare Buch bei uns auch am Büchertisch von Roger Libby, Sprachen oder Zungenrede. Kleines Büchlein, kostet 3 Euro. 90 Seiten, wo Dr. Libby ganz sauber das nochmal ganz, ganz vertieft klar macht, auch mit ganz vielen Beispielen, also nicht nur so kurz abgehakt wie bei mir, wo tatsächlich eben diese Zungenrede auftaucht in allen okkulten Dingen. Der geht da ganz tief rein und sagt, Sprachenrede, absolut biblisch, da stehen wir dahinter, das wollen wir auch, gar keine Frage. Zungenrede ist etwas anderes. Und da muss man ganz sauber diese beiden Dinge voneinander trennen. Das zu dieser besonderen Gabe und Begabung, und auch das ist ja klar, so eine Sprachbegabung, das wissen wir ja alle, das ist eben auch ein Geschenk Gottes. Es gibt Leute, die können sowas. Ich bin nicht besonders sprachbegabt. Ich habe mich auch durch die alten Sprachen gequält, auch durch Latein ging noch, aber Griechisch und Hebräisch, das war furchtbar, auch kein Spaß. Auch mein Englisch, da schlagen die Leute eine Hand in meinem Kopf zusammen und sagen, meine Güte halt nicht. Also habe auch schon gepredigt auf Englisch halt, auch auf dieser großen Synode in Kanada. Da sind die nachher auch zu mir gekommen und haben gesagt, das war ein wunderbares Wort, aber grammatikalisch hatte da eine mitgeschrieben gehabt und war so ein Deutscher. Dann zack, zack, alles nochmal so Nachhilfeunterricht. Da ist so, habe ich keine Begabung, aber andere haben das, Gott sei Dank. Gut, ich lese einmal aus dem 1. Korintherbrief 14, die Verse 1 bis 39. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst, wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Sprachen redet könntet, aber doch vielmehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Sprachen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde es euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? Verhält es nicht doch auch so mit den leblosen Dingen, die Töne hervorbringen, es sei eine Flöte oder eine Harfe, wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr. Wenn ihr in Sprachen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. So gibt es viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich nicht verstehen, der redet, und der redet, wird mich nicht verstehen. So auch ihr, der euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Wer also in Sprachen redet, der betet, dass er es auch auslegen könne. Und wenn ich in Sprachen bete, so betet mein Geist, aber was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht. Was soll es denn nun sein? Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Wenn du Gott lobst im Geist, wie soll der, der als Unkundiger dabei steht, das Amen sagen auf dein Dankgebet, da er doch nicht weiß, was du sagst? Dein Dankgebet mag so schön sein, aber der andere wird dadurch nicht erbaut. Ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber ich will die Gemeinde lieber fünf Worte reden mit meinem, ich will lieber in der Gemeinde reden, lieber fünf Worte mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in Sprachen. Liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es um das Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es ums Böse geht, im Verstehen aber seid vollkommen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will in anderen Sprachen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk, und sie werden mich auch so nicht hören, spricht der Herr. Darum ist die Sprachenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Sprachen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn sie aber alle prophetisch redeten und käme aber ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Wie ist es nun, liebe Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungen, eine Sprachenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Wenn jemand in Sprachen redet, so seien es zwei oder höchstens drei, einer nach dem anderen, und einer lege es aus. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde und rede für sich selber und für Gott. Auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst darüber urteilen. Wenn aber einem anderen, der dabei sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Ihr könnt alle prophetisch reden, doch einer nach dem anderen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Steht der Frau schlecht an, in der Gemeinde zu reden? Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es allein zu euch gekommen? Wenn einer meint, er sei ein Prophet oder vom Geist erfüllt, der erkenne, dass es des Herrn Gebot ist, was ich euch schreibe. Wer aber das nicht anerkennt, der wird auch nicht anerkannt. Darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und wehrt nicht der Sprachenrede. Lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. Es gibt eine Menge zu diesen Versen zu sagen, oder gäbe dazu zu sagen, auch wie Paulus sich selber erbaut durch die Sprachenrede. Man muss immer wieder wissen, Paulus ist ein Sprachengenie gewesen, der Griechisch, Hebräisch, Aramäisch, Latein beherrschte. Und dass er eben genau das, was ich eben sagte, von Dr. Prill auch zu sagen, diese Erbauung selber für sich erlebt hat. Ich habe jetzt 5 Schlaglichter aus diesem Text herausgesucht. Und zwar alles, was die Gemeinde betrifft. Man hätte was sagen können zum Thema Frauen, man hätte Dinge sagen können, einfach auch zu diesem Jesaja-Wort, was dort ist. Halt. Ich möchte 5 Dinge sagen zur Erbauung der Gemeinde, weil das ganz wichtig ist für die Gaben, die gegeben werden, halt zu sagen, dass letztlich alles, was wir haben, der Erbauung der Gemeinde dienen muss. Und da möchte ich einiges zu sagen, was nämlich hier klar in diesem Text angegeben ist. Das Erste: die Predigt, also das prophetische von Gott, die prophetisch von Gott bevollmächtigte Rede, ist das Zentrum der Gemeinde. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, sagt Paulus hier zu Beginn, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Er schließt auch diesen Text. Darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und wehrt nicht der Sprachenrede. Also ganz deutlich auch nochmal zu sagen, entscheidend ist die prophetische Rede, entscheidend ist die Predigt, es ist das Zentrum. Das ist das Wichtigste, weil Römer 10, 17, diesen Text habe ich noch abgedruckt, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Worte Christi halt. Das ist das Zentrum. Und das ist wichtig, dass das wirklich der Gemeinde dient. Ich sage das jetzt natürlich und sage, ja, das ist ja toll, da kommt der Latzel wieder mit seinem eigenen um die Ecke zu sagen, nur weil der eben Pastor ist, weil der Prediger ist, sagt er das. Aber das finde ich meine eigene Idee. Wir haben da schon an anderen Stellen häufig darüber gesprochen, über die Bedeutung des Wortes Gottes und die Auslegung des Wortes Gottes. Die Gemeinde ist ein Produkt des Wortes Gottes, weil Gott eben selber das Wort ist. Deshalb ist die prophetische Rede, die Predigt so wichtig, ist so zentral. Das ist das Wichtigste, dass eben das Wort, die Predigt, da in der Mitte steht. Und wenn es heißt, bemüht euch um die Gabe des prophetischen Rede, natürlich, dass auch wirklich nicht nur der Pastor predigt, wir haben ja auch Laienprediger, gar keine Frage. Das heißt auch in der Bibel, die soll man in besonderer Ehre sehen, halt, also wenn eine Anklage gegen Bruder erhoben wird, der das Wort sagt, das muss ganz besonders geprüft werden, weil da eine Beschädigung einen ganz anderen Charakter hat, als wenn es ein anderer Bruder, eine andere Schwester ist, halt, ganz deutlich halt. Aber das ist das Zentrum. Wichtig auch für die Gemeinde, nicht nur für den Predigenden halt zu sagen, dort entsprechend einfach da auch ganz vieles reinzulegen. Selbst wenn ich nicht Prediger bin, dass ich bete für den Prediger. Mein alter Bruder hat mir immer gesagt im Siegerland, jeder Pfarrer ist nur gut, so gut wie seine Gemeinde. Das ist so. So wie die Hände falten und beten für den Pastor, so viel dahinter steht, so gut ist letztlich der Pastor. Und da ist ganz vieles dran. Das ist so wie beim Fußball. So ein Lewandowski, der wird nur deshalb 3, 4, 5 Mal Torschützenkönig, weil der nicht nur ein hervorragender Torschütze ist, das ist das eine. Aber ohne hervorragendes Mittelfeld, Abwehr und Tormann könnte der gar nichts. Und tolle Masseure und alles. Der ist nur so gut wie der Background der Mannschaft. Wenn sie den Lewandowski nehmen, setzen in eine A-Kreisklasse-Mannschaft und lassen ihn in der Bundesliga spielen, wird der kein Torschützenkönig. Das ist ganz klar. Aber bei Bayern München gelingt ihm das. Da würde vielleicht auch ein viel schlechterer Mann noch ganz oben mitspielen. Aber so ist es auch für den Pastor. Da muss die betende Gemeinde hinterstehen. Deshalb ganz wichtig auch für den Prediger, nicht speziell für Olaf Latzel, für jeden, der den Dienst hier auf der Kanzel tut, auch in anderen Gemeinden, immer wieder sich darum bemühen. Ich spreche gerne immer das Bild in meiner alten Gemeinde an. Als junger Mann, noch keine 30 Jahre, Pfarrer, ich springe aus meinem Auto raus, da stehen 2 ältere Brüder, hätten meine Großväter sein müssen aus dem Presbyterium. Der eine ist gekommen, hat meine Aktentasche genommen, der andere mein Talar. Ich hätte die beide am Arm so in die Kirche damals noch tragen können. Ne? So, da habe ich gesagt, das müsst ihr nicht tun. Haben die gesagt, nein, du trägst die Verantwortung fürs Wort. Du bist unser Pastor. Und wir nehmen dir alles andere ab. Das war ein Zeichen. Das habe ich dann irgendwann abgeschafft. So war das damals üblich eben in diesen ganz stark reformierten Kreisen. Kommt der Prediger, dann wird klar gezeigt, die Gemeinde trägt ihn, dass wirklich dann die Presbyter kommen. Der eine trägt den Talar und der andere trägt die Aktentasche, der ist eben von diesen Dingen dispensiert. Und wehe, wenn in der alten Gemeinde ich was anderes gemacht habe, mal versucht habe, wenn wir das Gemeindehaus renoviert haben, irgendwas angestrichen haben, da sind die mal ausgerastet, weil es war gegen die Tradition, dazu sagen, das war genau das Gelebte. Prophetische Rede ist so wichtig, das schützen wir. Das ist genauso, Lewandowski muss beim FC Bayern nicht den Rasen mähen am Platz, das ist ganz logisch, halt zu sagen. Was braucht die Gemeinde noch? Die Liebe, die hingebungsvolle Liebe Gottes in Jesus Christus, sie muss das Handeln der Gemeinde bestimmen. Darin muss die Gemeinde sich gründen. So heißt es hier auch, strebt nach der Liebe. Kolosser 3, Vers 14, über alles aber zielt an die Liebe, die ist das Band der Vollkommenheit. Wir haben in der Stunde vor den Ferien darüber gesprochen, wie wichtig die Liebe ist, diese hingebungsvolle Liebe. Und danach müssen wir streben und das müssen wir anziehen über alles. Dass wir gucken. Und wenn wir alles schaffen würden und wenn wir so Bombe dastehen würden und hätten die Liebe nicht, so sagt der Paulus, bringt uns das alles nichts. Das muss immer wieder wichtig sein, dass das unser Handeln bestimmt, diese hingebungsvolle Liebe, dass wir miteinander umgehen, nicht wie wir es verdient haben, dass wir mit dem anderen abrechnen, was er getan hat, sondern wie Christus uns gesehen hat, so soll auch unser Handeln dem anderen gegenüber sein. Das ist ganz wichtig, das dient der Auferbauung. Und bitte alles prüfen, was man macht. Ist es wirklich in und aus Liebe? Man kann auch jemanden ermahnen in Liebe. Man kann auch jemanden vom Abendmahl ausschließen. Es kann tatsächlich in letzter Konsequenz aus Liebe zuwenden. So wie man einem Kind sagt, du, ich verbiete dir das und das, du darfst mir, auch wenn der das im Moment nicht versteht. Aber wirklich selber immer prüfen, ist das, was ich tue, aus und in Liebe? Ist es wirklich dann wirklich zur Auferbauung? Wenn nicht, dann die Finger von lassen. Ein drittes, was die Gemeinde braucht, was hier angesprochen wird, ist die stärkende, helfende, segnende Tat in Jesus am Mitbruder. Und das muss ein wichtiger Grundsatz für das Handeln der Gemeinde sein. Hier heißt es in Versen 12 und 17 und 26, trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Wer also in Sprachen redet, der bete, dass er es auch auslegen könne. Denn wenn er in Sprachen bete, so bete mein Geist. Aber was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht. Wie soll's denn nun? Ich will beten mit dem Geist, ich will auch beten mit dem Verstand, ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Wenn du Gott lobst im Geist, wie soll der, der als Unkundiger dabei steht, das Amen sagen zu deinem Dankgebet, der doch nicht weiß, was du sagst? Dein Dankgebet mag schön sein, aber der andere wird dadurch nicht erbaut. Und dann im Vers 26, lasst alles geschehen zur Erbauung. Das auch im Blick auf die Sprachenrede. Aber das gilt nicht nur für die Sprachenrede, sondern das gilt für alle Dienste, die wir tun. Dienst der Erbauung der Gemeinde oder, das ist genau hier, der Selbstzweck. Das ist so wunderbar beschrieben. Also ich singe so schön für mich und alles ist so wunderbar, aber das ist reiner Selbstzweck. Das ist reine Selbstbeweihräucherung. Das ist ein wichtiger Text übrigens für auch die Pastoren. Da müssen wir immer wieder als Pastoren aufpassen. Das, was ich tue, ist es für die Gemeinde oder verwirkliche ich hier meine eigenen Ideen? Also, wenn der Pastor dann hingeht und dann werden irgendwelche Reisen für die Gemeinde angeboten, also an dem Tag, wo ich anfange, eine Yachtreise nach Namibia anzubieten und sie sollen alle mitkommen, können mitbauen, also, wissen Sie, hier fängt er an, seine eigenen Dinge in den Vordergrund zu schieben. Ne? So nach dem Motto, kann man ja alles miteinander verknüpfen. Halt, ne? So alles so ein bisschen theologische Manteln, da sind die Theologen ja Weltmeister drin, alles so ein bisschen mit Anstrich verpassen und sagen, es hat ja alles mit Kirche und Gemeinde zu tun. Nein, wir müssen uns immer wieder prüfen, dient das der Gemeinde? Und das, was ich tue, auch dann in Diskussionen, beispielsweise, wenn wir hier Dinge besprechen, da könnte Markus, der ist ja ein Bauschuss, er spielt ja nicht nur Klavier als unser Bauherr, da könnte vieles sagen, halt, wie schwer das manchmal mit mir ist, zu sagen, hier was zu renovieren. Wir streiten und über Dinge, wie das werden soll. Aber da muss ich mich immer wieder fragen, die anderen natürlich auch, ist jetzt mein eigenes, wo ich hier meinen Willen durchsetzen will? Oder Dienst der Erbauung? Ist es wirklich richtig für die Gemeinde? Und wenn es für die Gemeinde ist, dann muss man auch schon mal streiten, dann muss man auch schon mal ein bisschen die Ellbogen rausfahren. Aber wenn es nicht ist, dann muss man sich prüfen und sagen, Rückwärtsgänger einlegen, gar keine Frage. Da muss man aufpassen. Nicht nur der Pastor, alle Kirchvorsteher, alle in der Gemeinde. Dienst der Erbauung. Ist das wirklich zur Erbauung? Viertes, was wichtig ist für die Gemeinde, dass nicht die Unordnung unser Handeln bestimmen soll. Ist ein ganz tolles Wort, 1. Korinther 14, Vers 33. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das heißt nicht, er ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Also wir sind da nicht in so einem, was ist Ordnungsfetischismus, aber der Unordnung wird auch in der Gemeinde Gottes gewährt. Es soll alles ordentlich zugehen. Und das ist etwas Wichtiges. Nicht irgendwie so hin und irgendwelchen Dingen, sondern dass wir Ordnungen haben, die wir auch in der, wo auch transparent sind, dass wir beispielsweise sagen, wir haben eine Gemeindeordnung, wie werden bei uns, wird der Pfarrer gewählt, wie werden die Kirchvorsteher gewählt, wie ist das mit dem Konvent, welche Bekenntnisse gelten bei uns, wir legen uns da klar nach außen fest, dass wir sagen, diese Dinge sind da, das ist wichtig halt. Und es soll redlich zugehen, auch im Gottesdienst, da nicht irgendwelche Dinge, Hampelmannsgeschichten oder sonst irgendwas, sondern wirklich in Ordnung Dinge ablaufen. 2. Korinther 8, 21 heißt es, denn wir sehen darauf, dass es redlich zugeht, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Sowas heißt zum Beispiel auch, dass wir eine ordentliche Kassenprüfung haben, dass wir sagen, wir machen Dinge ordentlich, das funktioniert. Das wird uns immer wieder so auch von manchen Leuten vorgeworfen, die sagen, ach ja, das muss alles viel freier mit euren Gesetzen, mit eurer Liturgie, mit all den Dingen. Nein, wir haben eine Ordnung und das ist auch gut. Wir haben ja am Sonntag, habe ich das kurz nochmal angesprochen, von den Ordnungen Gottes, dass es Schöpfungsordnung gibt, Gesetzesordnung. Gott möchte auch, dass es ordentlich zugeht. Wir wollen das nicht überhöhen und trotzdem ist es wichtig, dass es auch gewisse Ordnung gibt, auch dass man weiß, an wen habe ich mich zu wenden, mit den Dingen halt. Eine gewisse Kultur der Ordnung ist etwas Wichtiges in der Gemeinde. Und ein letztes, der Friede. Der Friede, den Jesus schenkt, soll das Handeln und Entscheiden der Gemeinde bestimmen. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ganz wichtiges Wort, Frieden. Und zwar nicht ein Frieden, so was weiß ich, wenn sich zwei Leute miteinander versöhnen, die Streit gehabt haben, oder wenn, was weiß ich, zwischen zwei Staaten, die verfeindet waren, jetzt Frieden schließen. Nein, der Friede Gottes ist etwas viel Größeres. Der ist der Frieden halt, der über aller Vernunft ist. Jesus sagt, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt euch gibt. Und wir sind dazu berufen, dass dieser Friede Christi in eurem Herzen, das in unserem Herzen wohnt und dass er uns regiert. Auch wenn wir sonntags den Gottesdienst schließen mit dem aaronitischen Segen oder auch gleich die Bibelstunde, schließt er ja damit mit dem Shalom, mit dem Frieden in Gott. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass das Endziel aller Dinge ist. Eines Tages, wenn wir gestorben sind, sind wir ja in diesem Shalom, in diesem Frieden bei Gott, wenn alles in Ordnung ist. Aber auch dieses Reich Gottes ist ja heute schon in dieser Welt angebrochen, seit Jesus Christus. Und da gilt eben der Friede. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass es dem Frieden dient. Also nicht nur, dass es auferbaut, sondern dient es auch dem Frieden in Jesus Christus. Auch das ist etwas ganz Wichtiges für unser Handeln und Entscheiden. Für den Frieden, ob es das ist, also nicht, dass man sich dann irgendwie scheut, Auseinandersetzungen hineinzugehen, gerade wenn man für die Lehre streitet, das nicht, aber zu sagen, dient es dem Shalom, dem Frieden in Jesus Christus. Das sind so 5 Schlaglichter hier aus diesem Text, die eben ganz Wichtiges für die Gemeinde sagen. Mal einen Punkt an der Stelle und verabschiede mich von den Geschwistern, die über unser Internet zugeschaltet sind. Wir werden nächste Woche weitermachen mit dem aus meiner Sicht gewaltigsten Kapitel der ganzen Bibel, 1. Korinther 15. Da wird es um Auferstehung gehen, ganz spannende Themen. Ich wünsche Ihnen, die Sie über Internet zugeschaltet gewesen sind, alles Gute, gottesreichen Segen, seien Sie unserem Herrn Jesus Christus anbefohlen. Tschüss.